Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Remzma-Entführung vor gut 20 Jahren hat sich tief ins kollektive Gedächtnis Deutschlands geprägt, ist reingegangen, ist vermutlich immer noch dort und einer von denen, die damals daran beteiligt und vor allem betroffen waren, ist heute bei uns der Sohn von Jan-Philipp Remzma, damals 13 Jahre alt, Johann Scherer. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Sie haben dieser Tage ein Buch veröffentlicht über das, was damals vor gut 20 Jahren passiert ist. Warum so spät und mit welcher Absicht?
Naja, also das gibt so ein bisschen eine zweigeteilte Antwort. Ich bin tatsächlich vor etwas mehr als einem Jahr von einem Verlagsmitarbeiter angesprochen worden, beziehungsweise angeschrieben worden. Ich habe einen richtigen Brief bekommen. Aha. Der wusste nämlich, dass ich ein Faible für Vinylschallplatten habe und bei mir im Tonstudio als Musikproduzent viel mit Tonband arbeite. Er dachte, ich schreibe dem Typen mal einen Brief, mir ein paar Bücher mitgeschickt und sagte, du hast doch hier mit Pete Doherty ein Album produziert, willst darüber nicht mal ein Buch schreiben oder über die anderen Studiogeschichten, die es so gibt. Ich habe mich zugegebenermaßen geschmeichelt gefühlt, so einen Brief kriegt man ja nicht alle Tage. Und habe gedacht, okay, wir treffen uns und habe darüber nachgedacht, ob das was für mich wäre und bin aber sehr schnell, tja, habe ich die, ist mir aufgefallen, dass ich natürlich darüber kein Buch schreiben kann, weil das gehört ja zu meinem Job dazu. Aha. Zu Lebzeiten des Musikers zumindest, darüber nicht zu fabulieren.
Und, aber Buchschreiben über das andere wäre was gewesen?
Naja, überhaupt Buchschreiben, das fiel mir dann so ein, dachte ich, vielleicht ist das was für mich. Und dann wurde mir sehr schnell klar, wenn ich überhaupt mal was aufschreiben will in meinem Leben, muss ich das eigentlich erstmal aus dem Weg schreiben. Ah, das ist eine Geschichte in meinem Leben, auf die so viel in meinem späteren Leben immer wieder verweist, die mich eben doch nie losgelassen hat oder mich... Ja, ich hatte, sagen wir mal so, der Nachname meines Vaters ist untrennbar mit diesem Verbrechen verbunden. Wenn man den Namen Remzma hört, denkt man an diese Entführung. Und in Zeiten des Internets, auch wenn ich einen anderen Nachnamen trage, ist mein Name eben untrennbar mit dem meines Vaters verbunden. Insofern wurde mir in den vergangenen 20 Jahren sehr oft die Möglichkeit genommen, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann ich mit dieser Geschichte eigentlich mal von mir aus an die Öffentlichkeit gehe.
Den Zeitpunkt haben Sie dann selbst bestimmt. Sie haben dieses Buch geschrieben. Sie haben es auch vorab mit den Betroffenen, mit dem Vater, mit der Mutter, auch mit beispielsweise mit dem Anwalt Johann Gschwend, der eine wichtige Rolle spielt bei der Entführung, alles abgesprochen. War es für Sie schlussendlich auch eine Form von Selbsttherapie oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt?
Also das war jetzt nicht mein Anstoß, ja. Allerdings habe ich natürlich beim Schreiben gemerkt, dass das einen therapeutischen Aspekt hat. Ich glaube, das hat jedes Schreiben auch. Also viel therapeutischer, wenn man so möchte, ist aber eigentlich das Gespräch, was sich dann daran anknüpft. Also die Gespräche, die jetzt zum Teil in der Öffentlichkeit, aber eben auch zum großen Teil im Privaten sich abspielen, die sind sehr hilfreich.
Sie sind eine mediale Figur geworden, dadurch viel Interesse, viele Anfragen, auch viele Interviews. Haben Sie es genauso erwartet oder hat Sie es auch überrascht?
Ich hatte, als ich angefangen habe zu schreiben, muss ich mich tatsächlich davon überzeugen lassen, im Grunde, dass das interessant ist für andere Menschen. Dass jetzt das Interesse an dieser Geschichte immer noch so groß ist, überrascht mich. Ich hätte gedacht, ich habe die Chance, mehr über das Buch an sich zu sprechen, als über die Geschichte. Ich habe mir aber so einen gewissen Zeitrahmen gesetzt, in dem ich das jetzt mache. Das ist zum Beispiel heute mein letztes Interview dazu im Radio. Okay. Und fahr damit jetzt eigentlich ganz gut momentan.
Unser Leutegast heute Vormittag ist Johann Scherer, Musiker, Musikproduzent aus Hamburg und eben auch der Sohn des Sozialwissenschaftlers, des Literaturwissenschaftlers Jan-Philipp Remzma, dessen Entführung vor gut 20 Jahren diese Nation durchaus erschüttert hat. Es war der 25. März des Jahres 1996. Ihr Vater verlässt abends das Haus, um aus dem Nachbarhaus ein Buch zu holen. Stunden später findet ihre Mutter einen Erpresserbrief mit einer Handgranate beschwert. Was ist Ihre erste spontane und prägendste Erinnerung an diesen Abend beziehungsweise an den darauffolgenden Morgen?
Nun ja, meine Mutter kam zu mir ins Zimmer und erzählte mir also sehr gefasst, was passiert ist. Ich erinnerte mich, mein erstes Gefühl war, das schreibe ich auch in meinem Buch, etwas, was mich dann über die Jahre mitgenommen hat, weil ich mich gefreut habe, dass ich die Lateinarbeit nicht schreiben muss.
Mhm. Ein profanes Gefühl.
Ja, aber eben auch ein wahres. Also
für das man sich Minuten später ein Stück weit
Minuten später schält. Und auch noch Jahre später, dass das erste Gefühl die Erleichterung eigentlich gewesen ist.
Ja, das zweite, das dritte und das vierte Gefühl ist aber das Gegenteil von Erleichterung und hat sich, wenn man das dann auch verfolgt, bei Ihnen durchgezogen. Sie wollten sich keine Hoffnung geben, dass der Vater lebend zurückkommt. Kann man es so formulieren?
Ja, man kann das so formulieren, um es etwas zu erläutern. Die Situation, in der man sich wiederfindet als Opfer eines solchen Verbrechens, ist ja eine referenzlose Situation. Man hat nichts, auf das man in irgendeiner Form zurückgreifen kann. Man hat nichts Erlerntes, was man abrufen kann. Insofern greift man auf das zurück, was man kennt. Das sind Filme, Bücher, Geschichten. Und da geht es selten gut aus. Insofern ist das erstmal das Erste, was einem einfällt.
Die Vorstellung dessen, was passiert ist, auch die Vorstellung, was aus dem Vater geworden ist, in welchen Lebensumständen er sich mit dieser Entführung jetzt befindet. Wie erinnern Sie das?
Ja, mein Vater hat uns im Laufe dieser 33 Tage immer wieder Briefe geschrieben, hat verwiesen auf bestimmte Sachen, über die wir in unserem Alltag gesprochen haben. Einerseits gibt es da Musikreferenzen, andererseits auch Buchreferenzen. Er sprach von Tom Sawyer und der Höhle, in der Indiana Joe gefangen ist und sich versucht, den Weg freizukratzen und da verdurstet. Insofern hatte ich als Kind oder Jugendlicher dann eben genau diese Assoziation. Mein Vater ist in irgendeiner dunklen Höhle.
Ja.
Und die wird man nicht mehr los.
Und bei Ihnen kam da noch dazu, also um es nochmal zu sagen, Sie waren 13 Jahre alt, offenkundig versucht man auch, wenn ein Leben im Ausnahmezustand plötzlich ist, darin sowas wie Normalität herzustellen. Bei Ihnen hing das dann auch damit zusammen oder bei Ihnen hat es dann auch dazu geführt, dass Musik plötzlich wieder eine richtig große Rolle gespielt hat. Die Ärzte, eine wichtige Band für Sie, auch Green Day, die wir gleich hören werden.
Ja, also was soll man tun? Ist diese Zeit so, ist zwar ein großer Wust von schrecklichem Terror auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch wahnsinnig langweilig. Man kann ja nichts machen, also niemand kann irgendwas machen und am allerwenigsten ich konnte irgendwas machen. Das heißt, ich musste mir was suchen und das war dann Gitarre spielen oder Fernsehen gucken.
Die Entführung von Jan-Philipp Reemtsmaa im Frühjahr des Jahres 1996. Wir reden deshalb so viele Jahre später darüber mit Johann Scherer, dem damals 13 Jahre alten Sohn, weil Sie, Herr Scherer, jetzt das, was damals noch passiert ist, in einem Buch für sich selber, auch für die anderen Beteiligten aufgearbeitet haben. Ich vermute, dass bevor Sie es veröffentlicht haben, Sie mit dem Vater gesprochen haben, mit der Mutter gesprochen haben, nicht unbedingt um deren Einverständnis einzuholen, aber um die Meinung zu erfragen.
Genau, das ist richtig. Ich habe also eine Weile im stillen Kämmerlein geschrieben und als das mein Manuskript eine Form hatte, von der ich der Meinung war, ich könne sie gegen etwaige Kritik verteidigen, bin ich zu meinen Eltern gegangen, habe es denen gezeigt. Ja.
Wie haben die reagiert?
Also
unterschiedlich?
Nein, meine Mutter war froh, weil sie sagte, das ist eine tolle Gelegenheit, mal zu erfahren, was in einem 13-jährigen Sohn vor sich geht. Das hat man ja als Eltern nicht so oft. Als 13-Jähriger fängt man ja eher an zu schweigen. Und mein Vater sagte, er hätte sein Buch immer als einen von mehreren Teilen gesehen. Und es gab da eben noch diese Leerstelle oder eine dieser Leerstellen. Ja. Und er findet es notwendig.
Man muss dazu sagen, Ihr Vater hat relativ schnell nach Ende der Entführung ein Buch veröffentlicht, in der er seine Sicht der Dinge, wie er es erlebt hat, geschildert hat. Und damit war es dann auch gut. Und irgendwie die Öffentlichkeit hatte den Eindruck, das war es dann auch für die Familie.
Ja, genau. Mir erging es da etwas anders. Also die mediale Aufmerksamkeit war direkt nach der Entführung extrem hoch, dass ich kein normales Leben mehr führen konnte. Als ich angefangen habe, selber Musik zu machen, 17, 18, war das auch immer noch ein Thema in Interviews, sodass ich 10 Jahre lang gesagt habe, ich rede gar nicht mehr mit der Presse.
Aha.
Und irgendwann habe ich mich da rausgearbeitet, ja, aus dieser merkwürdigen Wolke, die da über mir schwebte.
Wie war das dann in all den Jahren danach? Also wenn Sie sagen, man distanziert sich ein Stück weit auch von dem, was man selbst erlebt hat, man versucht den eigenen Weg zu gehen, verdrängt man auch dieses Grauen von damals, vergisst man möglicherweise auch Teile davon?
Ja, natürlich habe ich das verdrängt. Natürlich habe ich, vergessen tut man das nicht. Sondern ich habe das alles sehr genau erinnert. Das alles, was ich da in meinem Buch jetzt geschrieben habe, sind Erinnerungen, die ich so abrufen konnte und kann.
Da konnten Sie nicht auf Tagebuch zurückgreifen? Weil,
nee, ich hatte keine Aufzeichnung gemacht, genau.
Aber da müssen Sie ein verdammt gutes Gedächtnis haben, weil all diese Tage in allen Details,
Nein, ich muss zugeben, also erstmal gibt es das Buch meines Vaters, wo viele Abläufe nachzulesen sind. Es gibt auch einen Polizeibericht für so internen Gebrauch. Aber alles, was Emotion ist, habe ich parat.
Ja.
Und auch teilweise, was Gespräche sind.
Auch die emotionalen Schwankungen, die es ja gegeben hat während der 33 Tage.
Ja, das sind so solche Schlüsselmomente gewesen, die vergisst man einfach nicht. Also das wird einem, das kann Ihnen jeder, wird mir jeder zustimmen, der in einer solchen Situation war. Es gibt immer sehr viele Schlüsselmomente, die sich einfach einbrennen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Hamburger Musikproduzenten Johann Scherer. Und der Umstand, dass wir die Killers gerade gespielt haben, hängt damit zusammen, dass die Killers bei Ihnen im Studio schon produziert haben. Korrekt?
Ah, ist korrekt, ja.
Diesen Titel aber nicht.
Den Titel nicht, sondern irgendwas für die Tourismusbehörde in Las Vegas.
Das klingt ja ganz aufregend.
Klang aufregend, die fanden es nicht so aufregend. Es gab da so einen Tour-Break und sie waren 1-2 Tage da, waren zugegebenermaßen ein bisschen demotiviert, aber war trotzdem nett.
Produzieren Sie immer und ausschließlich selbst oder stellen Sie Ihr Studio auch manchmal einfach nur zur Verfügung?
Nein, das ist eine absolute Mischkalkulation. Also dadurch entstehen auch so ein paar Missverständnisse. Ich wurde schon angekündigt als Produzent der Sportfreunde Stiller und der Killers.
Mhm.
Also die Sportfreunde Stiller oder die Killers kommen zu mir, bringen ihre Leute mit und produzieren da ein Album über eine Woche oder 6 Wochen. Ich arbeite als Musikproduzent da dann auch. Mhm. Habe sowas wie Pete Doherty produziert oder At The Drive-In. Ja.
Wenn Sie sagen, Mischkalkulation, hat das auch damit zu tun, dass man, wenn man nur CDs produziert heutzutage, wo kaum mehr CDs verkauft werden, kaum überleben kann?
Ökonomisch? Das ist natürlich für jede Band wahnsinnig schwierig. Es gibt immer Nischenkünstler, die dann trotzdem noch wahnsinnig viel Vinyl verkaufen auf einmal.
Zum Beispiel?
Jack White zum Beispiel, der verkauft von einem Album so viel wie das ganze Jahr über alle anderen Künstler zusammen. Also der kann sich nicht beschweren. Das ist aber eben auch sehr speziell. Das ganze Künstlerimage ist im Grunde besteht aus dieser Vinylliebhaberei. Das ist natürlich jetzt bei, weiß ich nicht, Lena Meyer-Landrut oder so anders. Ja. Aber auch die verkauft noch Tonträger. Mhm. Und auch die Sportfreunde Stiller oder so verkaufen, glaube ich, noch so viele Tonträger, dass sie sich vielleicht nicht beschweren würden heute, wenn sie hier wären.
Das war der Weg, den Sie gegangen sind, natürlich möglicherweise auch infolge dessen, was passiert ist, als Sie 13 Jahre alt waren und Ihr Vater entführt worden ist. Würden Sie im Rückblick, wenn Sie so neben sich selber sich stellen, sagen, das war auch die einzige Möglichkeit, ich muss was komplett anderes machen als der Vater, ich muss weg von Texten, von Literatur, ich muss hin zur Musik?
Das ist eigentlich ja meiner Meinung nach der Job eines jeden Jugendlichen, das erstmal so zu machen. Weg von den Eltern, was anderes machen. Wir haben uns gerade hier in der Pause drüber unterhalten, als die Killers liefen, dass nun der Sohn von John Bonham bei Led Zeppelin Schlagzeug spielt. Finde ich hart. Auch der Sohn von John Lennon macht Musik. Ich finde das hart, dieses Erbe anzutreten, weil es schwierig ist, darüber hinaus zu wachsen. Insofern war es klar, ich werde, Achtung, Witz, keine Bücher schreiben.
Okay.
Und nun ist es ein ganz schöner interner Familie oder auch externer Familiengag geworden, dass ich nun auch ein Buch geschrieben habe.
Das ist schon klar. Wobei der Weg, den Sie gegangen sind, den sind Sie ja nicht allein gegangen. Ich vermute einfach mal aus der Distanz, dass es da die wohlwollende Unterstützung auch der Mutter, ich muss dazu sagen, Ihre Mutter ist Psychoanalytikerin und damit auch ein Stück weit vom Fach, und auch des Vaters gegeben hat. Oder täusche ich mich da?
Meine Eltern haben sich auf sehr angenehme Art und Weise komplett rausgehalten aus dem, was ich mache. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht mal studiert. Das hat sie schwer getroffen, bis zum gewissen Grad. Wobei meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, sie wird sich wünschen, dass in unserer Familie jemand was mit den Händen macht, einen handwerklichen Beruf ergreift. Ich glaube, sie hat erst vor ein paar Jahren verstanden, dass der Beruf des Tontechnikers sehr handwerklich ist.
Ja.
Und da war sie beruhigt.
Wunderbar. 33 Tage, die das Leben der Beteiligten und das Leben der Betroffenen verändert haben. Johann Scherer, einer von Ihnen, wir reden über die Remzma-Entführung vor inzwischen 22 Jahren. Jan-Philipp Remzma, Ihr Vater, Sie, 13 Jahre alt, die Entführung und das Haus plötzlich auch in einem Ausnahmezustand. Zwei Polizeibeamte waren da, Nickel hießen die und Vera, das waren zwei Decknamen.
Ja, die haben sich damals auch im Haus so angesprochen mit diesen Decknamen. Das waren noch gar nicht die absurdesten. Ja. Also es gab auch noch einen Polizisten, der Bärbel hieß. Also das, ich weiß nicht, es scheint vielleicht so ein polizeiinterner Gag, dass die Decknamen nun besonders bescheuert sein müssen. Weiß ich nicht. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Mich hat irritiert, dass sie sich mit Angehörigenbetreuer vorgestellt haben.
Aha.
Weil Angehöriger ist man zu meinem damaligen Verständnis eigentlich erst gewesen, wenn jemand tot ist.
Mhm.
Und deswegen auch der Titel meines Buches. Ja, wir sind dann wohl die Angehörigen. Das habe ich daraus geschlossen, dass sie sagte, schönen guten Tag, wir sind die Angehörigenbetreuer.
Dann waren zwei, wenn ich das sagen darf, zwei Anwälte da. Johann
Schwenn.
Der Anwalt, der später auch nochmal in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil er eben in diesem berühmten Verfahren Kachelmann vertreten hat. Ein anderer Anwalt, die da welche Aufgabe hatten innerhalb des Hauses?
Nun ja, also meine Mutter war in der Situation, dass sie sich erstmal entscheiden musste, wen sie einweiht, wen sie sich im Grunde als Hilfe dazu holt. Man braucht ja irgendjemanden, mit dem man darüber reden kann. Die Entführer hatten verlangt, keine Polizei einzuschalten. Also wurde ein Freund aktiviert und dann sehr schnell eben auch diese beiden Anwälte, die aber gleichzeitig eben auch Schulfreunde meines Vaters waren.
Okay. Das heißt, das war ein Leben, eine Art Wohngemeinschaft plötzlich in der Not entstanden und aus der Not geboren, indem man auch versucht hat, irgendwie sowas wie Normalität zu leben, weil ein Leben im permanenten Ausnahmezustand ja kein Mensch aushält.
Naja, ich hatte natürlich die Angst jenseits, dass das normale Leben jenseits dieser Entführungsblase an mir vorbeizieht. Ich war, wie gesagt, 13, bin ganz normal zur Schule gegangen und hatte einfach Angst, dass ich zu viel in der Schule verpasse auch.
Ja.
Ich konnte mich zu der Zeit nicht mit meinen Freunden austauschen und nicht mit niemandem treffen, konnte das Haus zum größten Teil nicht verlassen.
Erste offizielle Version war, sie sind krank, das hat sich aber auch nicht über viele Wochen so halten lassen.
Genau, ich bin dann kurzzeitig mal zur Schule gegangen, da wird man natürlich gefragt, so, glauben die gar nicht, dass du krank bist, siehst gar nicht krank aus und so.
Mhm.
Andere Teenager sind dann natürlich auch schmerzfrei, was die Kritik an Freunden anbelangt, die nicht in die Schule gehen und sagen, sie seien krank, dann kommen sie nochmal kurz vorbei. Das war eine schwierige Situation.
Eine schwierige Situation, die sich für sie dann wann aufgelöst hat mit der dritten Geldübergabe und dann nach wiederum, ich glaube, zwei Tagen furchtbarem Warten mit der Freilassung des Vaters?
Nein, diese Situation hat sich im Grunde nie final aufgelöst. Dieses Gefühl, dass es da eine Art Riss durch unsere Familie, durch unsere Familienbiografie, aber auch zwischen der Außenwelt und uns gegeben hat, das hat sich eigentlich danach nie gelegt, weil diese Entführung eben im Nachgang so ein großes so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, dass man sie immer irgendwie mitnimmt. Nichtsdestotrotz war das Ende der Entführung natürlich, tja, sagen Sie es.
Tja.
Befreiend. Eine Erleichterung, was ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt häufig mal die Frage gehört, waren Sie erleichtert?
Ja.
Würden Sie mich das auch fragen?
Sagen wir mal so, da Sie sehr, sehr viel Wert auch in dem Buch darauf gelegt gelegt haben, zu sagen, ich wollte mir keine Hoffnung machen, in der Erwartung dann furchtbar enttäuscht zu werden. Deshalb rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es befreiend gewesen wäre, dann den Vater lebend wiederzusehen.
Genau, kurz davor hatte eben die Geldübergabe, die dritte oder vierte, je nachdem wie man so rechnet, geklappt. Und ich war eben alles andere als erleichtert, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir ist der Pfand weg.
Ja.
Und meinen Vater wiederzusehen, man stellt sich das vielleicht romantisch vor.
Es war aber anders.
Naja, ich war 13 immer noch. Da ist man so ein bisschen entkörpert und will jetzt eigentlich nicht als erstes die Eltern umarmen.
Johann Scherer, wie erinnern Sie sich an das Wiedersehen mit Ihrem Vater, nachdem er 33 Tage in einem Verlies zubringen musste, in diesem Zustand vollkommener Hilflosigkeit und vollkommener Ohnmacht?
Ich glaube, das ging uns allen drei, meiner Mutter, meinem Vater und mir, durchaus ähnlich. Man ist irgendwie gefühlsmäßig so durcheinander, dass man, wenn ich das jetzt etwas metaphorisch ausdrücke, gar nicht genau weiß, wo man hingucken soll, um seine Gefühle wiederzufinden. Also ich war als 13-Jähriger sowieso irgendwie nicht so körperlich.
Ja.
Dachte mir, jetzt will ich natürlich meinen Vater umarmen, das hat sich aber trotzdem irgendwie komisch angefühlt und gleichzeitig
Emotionale Überforderung
nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt von einem Monat ist schwierig.
Und für Ihren Vater war es vermutlich auch ein deshalb extremes Gefühl, weil das, was er mitmachen musste und was er durchgemacht hat, sich auch letztlich diametral von dem unterschieden hat, was die Familie mitgemacht und durchgemacht hat.
Keiner von uns wusste genau, was man jetzt eigentlich fragen soll. Also man fragt die offensichtlichen Dinge. Ja, mein Vater fragte, warum haben die Geldübergaben nicht geklappt? Wir haben gefragt, wo warst du? Was ist hier passiert? Was waren das für Sachen? Er fragte, warum hat das so lange gedauert? Aber man kann darauf ja nicht einfach so eine Antwort geben, sondern es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, die man selber noch gar nicht begriffen hat. Und die dann jemand anders zu erklären, das ist eigentlich erstmal unmöglich.
Die Rückkehr in die Normalität, haben Sie das sozusagen als Familienprojekt dann versucht oder ist da jeder seinen eigenen Weg gegangen?
Na, meine Eltern haben ja ein Interview gegeben.
Oder der Süddeutsche damals.
Ich meine der Süddeutschen, genau. Wir sind direkt danach, wir konnten nicht mehr in Deutschland sein. Wir sind nach New York fliegen müssen, waren dann da für eine Zeit. Von dort aus haben die das Interview gegeben. Ich saß da im Nebenraum, ich habe da nichts zu gesagt. Meine Eltern hatten die Idee, ich könnte dann einfach wieder ein normales Leben führen und sie auch. Das war nicht der Fall.
Warum nicht?
Naja, weil sich nach so einem, wenn man Opfer eines solchen Verbrechens wird, nichts mehr so ist wie früher.
Mhm.
Also das Sicherheitsbedürfnis ist ein anderes. Man wird anders angeguckt in der Schule.
Mhm.
Ich bin eben nicht auf ein Internat gegangen oder auf eine Privatschule, sondern auf eine ganz normale Schule. Und da, nicht, dass das auf irgendeiner anderen Schule anders wäre, aber man ist irgendwie außen vor.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann wieder dabei waren und die alten Freundschaften auch wieder funktioniert haben?
Ach, die alten Freundschaften haben eigentlich im Anschluss funktioniert. Die Frage ist, was man dann in den nächsten Jahren draus macht. Ich habe versucht, das wegzupacken und überhaupt nicht mehr darüber zu sprechen. Und habe auch mit den meisten meiner Freunde bis zum heutigen Tag nie mehr darüber gesprochen.
Ist das auch das Modell, das Ihr Vater dann versucht hat, nachdem er seine Sicht der Dinge und seine Erlebnisse in diesem Buch veröffentlicht hat, unmittelbar oder doch sehr schnell nach Ende der Entführung?
Ja, sicherlich. Die Deutungshoheit bei sich zu haben, dieses Buch geschrieben zu haben, es wieder seine Geschichte werden zu lassen und auf dieses Buch verweisen zu können, das war sicherlich das, was ihn angetrieben hat.
Ist Ihr Vater jemals wieder der geworden, der er vor der Entführung war?
Ich glaube, das trifft für uns alle zu und auch für alle anderen Menschen, die Opfer eines solchen Verbrechens geworden sind, dass, wenn das Leben einmal so in den Grundfesten erschüttert wird, das einen natürlich verändert, dass natürlich ein gewisses Misstrauen der Welt gegenüber aufkommt, was man so schnell nicht los wird.
Thomas Drach, der Entführer Ihres Vaters. Ich muss es gerade übersetzen, in dem Moment, als ich den Namen Thomas Drach ausgesprochen habe, haben Sie abwehrend den Kopf geschüttelt.
Na, weil er sogar direkt nach meinem Namen kam. Jetzt würde er hier sitzen.
Das löst immer noch irgendeine Form von Unwohlsein aus.
Ach, wissen Sie, ich hatte neulich eine Lesung und nach der Lesung kam eine Buchvorstellung, kam ein älterer Herr zu mir und sagte: Sie erzählen das hier so locker, flockig, wie können Sie überhaupt lachen? Ich habe so eine Wut bekommen auf diese Entführer. Spüren Sie keinen Hass?
Aha, wie haben Sie geantwortet?
Ich dachte zuerst, er will mir an Kragen. Und dann habe ich gedacht, doch, natürlich. Aha. Natürlich. Und dann war er ganz beruhigt und war wirklich dann so, ach, ein Glück, na okay. Gut.
Sie haben diesen Entführer beim Gerichtsverfahren, beim Prozess gesehen und erlebt. Der ist dann auch, ich glaube, zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, ohne Sicherungsverwahrung, was nicht viele Leute bei einem hochkriminellen Berufsverbrecher verstanden haben.
Ja, versteht man nicht. Er hat ja auch noch mal ein bisschen noch ein paar Jahre mehr bekommen, weil er sich nicht gut benommen hat im Gefängnis. Aber da muss ich wirklich sagen, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Beruf, in meinem Alltag so viel zu tun habe, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss.
Okay, trotzdem, wie haben Sie den vor Gericht erlebt?
Als
geschwätzig?
Also
aufgeblasen?
Ganz im Gegenteil. Also eine aufgeblasene Stille, würde ich mal sagen.
Aufgeblasene Stille. Ein Mann, der nicht allein unterwegs war. Es gab einen Bruder, der eine Rolle gespielt hat. Es gab einen anderen, der irgendwie viele Jahre später tot von einer Klippe, vermutlich noch lebend von einer Klippe in Portugal genau, geflogen ist und dann tot aufgefunden wurde.
Was? Ja, es ist alles finstere Gestalten und ich bin wirklich froh, dass ich darüber nicht weiter nachdenken muss. Andere Dinge zu tun.
Gab nie Phasen in Ihrem Leben, wo Sie diesen Gedanken anders nachgehängt sind?
Ich glaube, das gilt für viele Menschen. Es ist ja klar, wer dieses Verbrechen begangen hat. Ich glaube, solange es eine große Unklarheit gibt, also auch im Fall Buback beispielsweise, da wird man vielleicht ein Getriebener, wenn es schlecht läuft. In unserem Fall.
Weil die Angehörigen nicht wissen, wer den Vater ermordet hat.
Richtig, genau.
Und in Ihrem Fall ist es klar.
Ja, und man hat natürlich als Opfer das Bedürfnis, so viel Klarheit wie möglich zu kriegen. Warum, 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 wer?
Ja. Dieser Drach ist seit 4,5 Jahren frei. Interessiert es Sie, was aus dem geworden ist, was der heute macht, ob der möglicherweise versucht, an das Lösegeld, das zumindest partiell vielleicht noch da ist, ranzukommen?
Also ich weiß weder, wo er ist, noch was er macht, noch denke ich darüber nach, ob er noch Geld hat oder nicht. Es ist mir tatsächlich völlig egal.
Das gilt für Sie, darf ich fragen, gilt das auch für Ihre Eltern, für Ihre Mutter, für Ihren Vater als Hauptbetroffenen?
Das müssen Sie meine Eltern fragen.
Die sind nicht da.
Genau, deswegen warten wir ab, vielleicht kommen sie in die nächste Sendung.
Was bleibt und was hat sich verändert, Herr Scherer? Hat man oder haben Sie, seitdem es passiert ist, ein anderes Schutz- und Sicherheitsbedürfnis?
Ja, ich glaube, unser familiäres Schutz- und Sicherheitsbedürfnis hat sich so ein bisschen könnte ich vom heutigen Standpunkt an sagen, ein bisschen
normalisiert.
Wenn man sich so die Gegebenheiten heute auf der Straße anguckt, hat ja eigentlich jeder Angst.
Ja.
Ne? Also es ist, glaube ich, gar nicht mehr so ein ungewöhnliches Gefühl, mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen.
Aber wie ist es jetzt in Ihrem speziellen Fall? Sie sind verheiratet, Sie haben Kinder, haben damit natürlich speziell auch eine besondere Verantwortung. Vor dem Hintergrund, was der eigenen Familie passiert ist, gehen Sie da mit diesem Thema anders um?
Wir haben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass das nicht nochmal passieren kann. Ja.
Ja. Wie ist es bei Ihrem Vater? Ich weiß, Sie neigen dazu, den Satz zu formulieren.
Fragen Sie ihn selbst. Aber, mal gucken, was jetzt kommt.
Aber er spricht ja nicht drüber.
Ja, aber ich spreche auch nicht für ihn, ich spreche nur für mich.
Das ist schon klar. Ich will ja da auch keine intimen Auskünfte aus Ihnen daraus zerren. Aber klar ist, wenn man sowas, also ich formuliere es von außen betrachtet, wenn man sowas erlebt hat wie Ihr Vater, das ist, glaube ich, eine ganz schwere Traumatisierung, wo man nicht einfach sagen kann, Zeit heilt Wunden und irgendwann ist alles normal.
Das ist richtig. Was aber durchaus funktioniert, und da haben meine Eltern beide den Vorteil, dass sie beide schlau sind. Sie können bis zum gewissen Grad sich wieder oder konnten sich ein Leben einrichten, in dem alles einigermaßen normal wieder funktioniert.
Inklusive auch der Beziehung, weil oft ist es ja auch so, dass Beziehungen dann sehr problematisch werden, wenn der eine oder die andere solche existenziellen Dinge und Veränderungen erleben muss.
Also über die Beziehung meiner Eltern als Sohn zu reden, das ist mir ja von Natur aus schon völlig zuwider. Darüber weiß ich nichts, zum Glück.
Was Ängste angeht, darüber haben wir gesprochen und Angst war auch das zentrale Thema für Sie in diesen 33 Tagen. Haben Sie auch andere Gefühle mitgenommen, beispielsweise Dankbarkeit?
Das ist eine interessante Frage. Also ich hätte jetzt fast reflexartig geantwortet, wofür denn? Dankbarkeit, wofür? Also, aber es gibt natürlich viele Dinge, für die man dankbar sein kann.
Für Solidarität, für Unterstützung, für Menschen, die sich eingesetzt haben.
Ja, diese Solidarität von Menschen, die erfahre ich jetzt. Das ist ganz toll. Also im Austausch jetzt, während ich hier so Werbung für mein Buch mache, entstehen ganz tolle Gespräche. Und ich höre Geschichten von Menschen, die was sie so erlebt haben in der Zeit, was sie mit ihrem Leben darüber verbinden, dafür bin ich sehr dankbar.
Weil die sich ihnen gegenüber jetzt auf eine andere Art öffnen?
Na, sie merken, dass dieses Thema auf einmal besprechbar wird. Und ich kann Ihnen eine kurze Anekdote erzählen. Eine Frau sagte mir, darf
ja,
ich?
Ja, selbstverständlich.
Eine Frau sagte mir, sie erinnert sich, dass sie was sie gemacht hat, als mein Vater freigelassen wurde. Sie saß nämlich im Flugzeug aus Spanien nach Hamburg und der Pilot hat eine Durchsage gemacht, dass diese Entführung eben stattgefunden hat und mein Vater lebend freigelassen worden ist. Und das ganze Flugzeug hat applaudiert. Und das sind Anekdoten, die ich noch nie gehört habe und für die ich sehr dankbar bin.
Und es ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Eins gehört.